Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist wieder der Florian und heute sprechen wir darüber, wie wir Teams empowern können. Dazu habe ich einen Gast dabei und wir werden heute einen Alltag besprechen von einem Team, von einer Führungskraft, vielleicht aber auch von einem Prozess. Wir schauen mal, wo wir überall hinauskommen. Der tolle Titel dieses Podcasts wird diesmal sein Empowering Teams, ein Alltag mit OKR, neuer Führung und Selbstorganisation. Da stecken eine ganze Menge Themen drin. Das heißt, wir werden heute wieder viele, viele Aspekte beleuchten. Und dazu habe ich die Rebecca eingeladen, die letztes Jahr hier auch schon mal einen Vortrag bei Seibert gehalten hat. Und ich gesagt habe, da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ein Vortrag reicht mir nicht aus, um das zu beleuchten, was da alles bei Ihnen passiert in der Organisation. Und da gibt es noch mehr, was wir lernen können von Ihnen, was Sie tun, womit wir sich gerade beschäftigen und vor allem, wie Sie Führung denken, weil das ist etwas, was uns alle gerade beschäftigt. Aber erstmal, Rebecca, schön, dass du da bist.
Danke, Florian. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gut. Schauen wir mal am Ende, ob du das immer noch sagst. Stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen bitte ein bisschen vor.
Ja, vielen lieben Dank. Genau, ich bin Rebecca Eltgen. Ich arbeite als Agile Coach bei der MKK, meine Krankenkasse. Das ist eine betriebliche Krankenkasse in Berlin. Dort lebe ich auch und begleite in der IT-Abteilung dort die Transformation von, man kennt es ja, also von eher klassischeren Strukturen und Hierarchien hin zu agilen Organisationsstrukturen und alles, was damit einhergeht. Also du hast es schon angerissen, Prozesse, neue Führung, Team Enablement, Team Empowerment, das sind alles die Themen, die uns da bewegen und wo ich als Coach agiere und unsere Teams begleite. Genau, das ist ein kleiner Abriss von mir.
Als Führungskraft sagt mir immer gerne, man macht seinen Job gut, wenn man sich selbst, also wenn man sich sozusagen auflöst und man eigentlich gar nicht mehr benötigt wird. Wie ist es bei dir? Glaubst du, dass du irgendwann sozusagen so gut agiert hast, dass man dich gar nicht mehr braucht?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn eigentlich bin ich auch immer davon ausgegangen, ich muss mich als Coach irgendwann selbst abschaffen können. Da ich angestellt bin, hoffe ich das nicht. Genau, nee, Spaß beiseite. Es passiert immer wieder genau das Phänomen, dass man sich irgendwann selbst überholt hat, beziehungsweise dass die Teams einem irgendwann spiegeln, ach Mensch, weiß nicht, ob wir dich hier noch brauchen, gerade an der Stelle. Das sind zwar etwas traurige Momente, so ein bisschen wie so ein kleiner Abschiedsschmerz, den man da spürt, aber gleichzeitig sind das dann eben auch die großen Erfolge, die man feiern kann. Und es kommen ja auch immer neue Projekte, also an Arbeit mangelt es nicht. Es ist ein Dauerprozess, würde ich sagen.
Ja, vermutlich auch. War auch nicht ganz ernst gemeint. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit? Ist es genau das, dass die Teams sozusagen zurückspiegeln, hey, wir haben so viel von dir gelernt, dass wir dich am Ende gar nicht mehr brauchen?
Ja, auch. Aber was mir hauptsächlich Energie gibt, ist, wenn ich kenne, dass in der Organisation viele Stränge zusammenlaufen und dass es auf einmal viele offene Baustellen gemeinsam Sinn ergeben. Und wenn auch dann diese Erkenntnis dann auch bei den Teams ankommt und sie merken, das, was wir jetzt hier gemacht haben, die letzten 3, 4, 5, 7, 8, 9 Monate, ergibt ja tatsächlich Sinn. Und wir verstehen langsam die Zusammenhänge. Das sind so Momente, wo ich mir denke, wow, cool, dass unsere Organisation gerade richtig im Flow, richtig im Gange. Es lösen sich Fragezeichen und das sind so richtig gute Momente.
Sehr schön. Also wenn du anderen helfen konntest.
Im Großen und Ganzen ja. Aber auch wenn die Arbeit von unterschiedlichen Ecken einfach, also jetzt nicht nur meine Arbeit, sondern auch die aus der Führung, die aus den Teams, dort wo an der Organisation gearbeitet wird, wenn die wirklich zusammenfinden.
Okay, das heißt, als Coach bist du ja auch nicht nur bei einem Team, sondern du hast jetzt schon sehr viel über die Organisation auch gesprochen, also Dinge, die ineinander greifen. Ist jetzt was anderes als ein Teamcoach zu sein, wo man sich häufig dann sehr in sich bewegt und eher Teamprozesse optimiert. Du bist jetzt eher übergreifend auch aktiv. Lass uns mal so ein bisschen über deine Rolle und der aktuellen Situation von meiner Krankenkasse ein bisschen auch besprechen, damit wir und auch die ZuhörerInnen so ein bisschen verstehen, worauf wollen wir gleich hinaus und was wirst du dann auch beschreiben zum Thema Führung. Vielleicht kannst du mal so einen Rundumblick geben zu deiner Rolle, haben wir gerade schon ein bisschen was gehört, aber so ein bisschen zu deiner aktuellen Situation beziehungsweise der Organisation. Was ist gerade das Hauptthema? Mhm.
Genau, du hast es schon ganz gut erkannt. Meine Rolle ist sehr divers aufgestellt. Also zum einen bin ich natürlich auch Teamcoach und begleite Teams aktiv in ihrer Entwicklung. Da bin ich derzeit in zwei beziehungsweise drei Teams aktiv. Zwei, die sind in der Operativen unterwegs und dann noch eins, das ist ein Führungsteam. Genau, das ist das eine, was passiert. Und das andere ist, dass wir an der Organisation schrauben und verändern. Und das war eben auch Teil dieses Vortrags, den wir bei euch halten durften. Und da die Veränderungen vorantreiben. Da sind natürlich auch die Coaches Bestandteil, weil sie ja immer auch, oder wir Coaches, wir verstehen uns jetzt in einem Team als die Brücke zwischen Mensch und Organisation. Und unsere Themen derzeit sind gerade die Implementierung von OKRs, im OKR-Prozess. Steckt man mittendrin, wir stecken mittendrin, Führung neu zu denken, neu zu framen, die Teams auch mitzunehmen. Und genau, das sind gerade unsere größten zwei Steckenpferde. Wir haben 2 Jahre hinter uns, in denen wir Teams sozusagen initialisiert haben, das haben wir so genannt, wo wir sie mitgenommen haben in die großen Transformationsgeschehnisse, die bis dato dann stattgefunden haben. Da kommen wir gerade zum Ende. Das heißt, dass alle Teams in den Prozessen der Organisation angekommen sind, sie einigermaßen einatmen und verstehen können. Und weil es ja auch was sehr Komplexes ist und wir jetzt eben aktiv drinstecken, OKR umzusetzen.
Was war das genau für eine Transformation? Das heißt, in der Organisation ankommen, das klingt so, als hätten sie erstmal integriert werden müssen. Was bedeutet das genau?
Gut, das ist ja ein parallel verlaufender Prozess und da ist auch die Brücke der Agile Coaches so wichtig. Die Organisation verändert sich ja nicht nur für sich oder per se, die Organisation sich, sondern nur mit den Menschen. Und das ist der wichtige Aspekt, dass die Menschen auch lernen, die Organisation mitzugestalten oder dass es einfach gar nicht anders möglich ist als ein gegenseitiger Austausch. Was aber passiert ist, wir haben vor fast 3 Jahren jetzt begonnen, Anfix zu implementieren, also ein Organisationsdesign, ein Organisationsmodell, ein agiles. Und damit fing der ganze Prozess an. Wir sind dann über eine Servicelandschaft gekommen und jetzt eben über die OKRs. Also das heißt, da gab es ganz viele Veränderungen, auch im Organigramm. Teams wurden gesplittet, aufgeteilt. Sind viel kleinteiliger geworden in den Teams. Dann die Frage, man muss es ja auch immer verstehen, ne, warum passiert das so? Warum orientieren wir uns an einer serviceorientierten Einheit? In der Tech oder in der IT ist das natürlich sehr gängig, dass man das auch tut. Und entsprechend haben wir da die letzten 2, 3 Jahre viele, viele Runden gedreht und sind jetzt eben an dem Punkt angekommen, dass wir schon, wir reden schon gar nicht mehr von der Transformation. Wir haben verinnerlicht, dass es eine ist, dass es sich ständig verändert, sondern dass wir jetzt einfach gemeinsam in der Organisation angekommen sind, die sich regelmäßig verändert und weiterentwickelt.
Es ist schön, wenn der Zustand der Veränderung eigentlich der Dauerzustand plötzlich ist und man das auch verinnerlicht hat als komplette Organisation. Das ist auch schön, dass du sagst, als komplette Organisation haben wir das verstanden und nicht einzelne Teams oder einzelne Führungsrollen, sondern ihr habt einen Reifegrad in der Organisation, den ihr anscheinend auch misst und auch betrachtet und sagt, wir kommen jetzt da so langsam zum Ende und haben sozusagen eigentlich diesen Dauerzustand erreicht, den wir haben wollten. Das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr das auch so formuliert. Vielleicht nochmal für all diejenigen, die das Modell nicht kennen, Anfix, Scrum und so weiter kennt man sehr häufig. Die es nicht kennen, vielleicht mal so in 2, 3 Sätzen. Was macht das Modell anders zu Scrum? Warum habt ihr das ausgewählt?
Mhm. Genau, wir haben natürlich in unserer Organisation, also in der IT-Abteilung, in der wir agieren, auch wir agile Coaches oder wo die ganze Transformation agiert, haben wir natürlich auch Scrum-Teams. Das sind natürlich so typischerweise die Entwickler-Teams. Da haben wir derzeit 3 Stück und alle anderen, wie viele sind es, 11 Teams, arbeiten auf andere Art und Weise. Einige implementieren einige Dinge jetzt von Kanban beispielsweise, andere, ja, suchen sich so ein paar Sachen raus, was für sie passt. Da helfen wir ihnen natürlich auch. Und um so eine komplexe Organisation von so einer ganz klassischen wasserfallhierarchischen Struktur oder Organigramm abzugrenzen und da Neues zu implementieren, hat sich unsere Geschäfts- oder Bereichsleitung vielmehr für das Modell Anfix entschieden. Damals vor 3 Jahren. Anfix ist im Prinzip eine leere Hülle, sage ich jetzt erstmal so, die eine Organisation oder eine Teilorganisation abbildet, also wo man sich als Team dann auch wiederfindet, die aber auch ganz konkret Überschneidungen darstellen kann, wo Teams Überschneidungen haben, wo man sich zusammenfinden kann in Foren, genau, Foren. Mhm. Man kann Dinge eröffnen, gründen, wie man möchte. Also im Prinzip ist es ein Baukasten, wie man eine Organisationseinheit gestalten kann und darstellen kann. Und innerhalb dieses Baukastens kann ich auswählen, was ich will, was ich nutze und was nicht für meine Organisation, was passt und was nicht. Da haben wir jetzt so ein Grundgerüst, das ist relativ schlank gehalten und aufbauend darauf haben wir dann auch andere Items genutzt, wie zum Beispiel Scrum-Teams, die da reinpassen und einfügen, wie aber auch IT-JASM, um unsere Service-Landschaft darzustellen und so weiter und so fort.
Genau. Das heißt also, nicht jedes Team arbeitet per se jetzt komplett agil à la Scrum, sondern es ist eher mehr ein Organisationsmodell. Und du hast jetzt gerade schon so Sachen gesagt wie Foren. Bei der Kreisorganisation denke ich dann an Kreise. Das geht ja dann auch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung dann rein. Ja, schön, dass ihr den Prozess auch gestartet habt und dass es anscheinend auch dann alle jetzt so mitgezogen haben und ihr erstmal so eine positive Resonanz dafür bekommt. Jetzt hattest du im Vorfeld gesagt, ihr startet eigentlich gerade so diese zweite Phase. Also was mache ich denn sozusagen mit diesem umgebauten Organisationsmodell, um dann auch im Detail vorwärts zu kommen? Und da hast du jetzt zwei Themen rausgepickt. Einmal das Thema OKR-Planning und einmal das Thema Führung. Ich würde gerne erst mit der Führung starten, weil ich vermute, dass das Thema OKR dann nachher viel mit dem Thema Führung auch zu tun hat. Lass uns mal das Thema Führung bei euch aufmachen. Vielleicht erstmal, warum müsst ihr euch überhaupt damit beschäftigen?
Das Thema Führung zu verändern?
Allgemein, das Thema auf den Tisch zu bringen und darüber nachzudenken, etwas zu verändern. Also erstmal so ganz grundlegend. Ihr habt ja jetzt ein Organisationsmodell geschaffen, was ja auch viel mehr dezentrale Strukturen erzeugt, was vor allem auch viel mehr Führung auch per se verteilen könnte, wenn man das möchte. Es muss es nicht automatisch, es hängt ja dann auch wieder davon ab, wie die jeweilige kleine Einheit das dann auch sieht. Wie ist das Führungsverständnis aktuell bei euch in diesem Modell?
Das ist natürlich auch gewachsen bzw. sich verändert. Also in diesem Modell, das wir für uns gebaut haben, ist per se erstmal vorgesehen, dass die Teams selbst organisiert arbeiten. Das ist jetzt so ein großer Begriff, so ein Totschlagargument, ihr seid selbst organisiert. Manche denken dabei auch, okay, man hat es als Führungskraft, ist man einfach raus. Das ist natürlich nicht der Fall. Und genau das gilt es gerade rauszufinden, wo ist Führung benötigt und wo können die Teams alleine gehen. Und das müssen natürlich alle gemeinsam lernen. Da ist auch jedes Team anders aufgestellt, da ist jedes Team anders bereit zu. Aber wir versuchen da Dinge zu implementieren. Das heißt, wir haben auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Wir haben einerseits angefangen, in den Teams Fachleads zu etablieren, beziehungsweise Personen, die die Teams vertreten können. Bei einem Scrum-Team beispielsweise kann man kein Fachlead etablieren, denn die Aufgaben eines Fachleads erübrigen sich durch einen Scrum Master und einen PO beispielsweise. Da hat ein Fachlead per se jetzt erstmal gar nichts zu suchen. War auch ein Lernprozess, den wir durchlaufen haben. Das heißt, die Teams brauchen im Prinzip eine Person, die Brücke ist zwischen dem Team und der Organisation und den Führungskräften. Das war einmal ein Schritt, den wir zunächst gegangen sind. Dann, oder wo wir gerade auch noch mittendrin stecken, das ist auch relativ schwierig, weil die Teams so unterschiedlich sind und eben genau dieses Verständnis erstmal geprägt werden muss. Was ist denn ein Fachlead und was ist eine Person, die in Anführungsstrichen nur das Team vertritt? Oder können es vielleicht auch mehrere Personen sein, die sich abwechseln? Das ist ein sehr komplexes Thema. Dann, wenn wir dann nochmal einen Schritt weitergehen, haben wir natürlich ein Team, das nennt sich die Tech-Führungskräfte bei uns. Tech-Gov wird das bei uns genannt. Und die leitet natürlich auch disziplinarisch die Teams bislang an. Da haben wir jetzt große Veränderungen vorgenommen in den letzten, Jahren und Monaten, sodass die Teams begleitet werden, um in diese Selbstorganisation zu bekommen. Da haben wir dann angefangen, ganz klar zu trennen, was macht denn ein fachlicher Lead und was macht ein Chief? Also wo sind die Unterschiede, in denen sie wirken und woran man sich auch mit Aufgaben oder Fragen als Team an diese Person jeweils wenden kann. Also das war der erste Schritt, dass wir das getrennt haben. Jetzt aktuell sind wir tatsächlich daran, innerhalb des Führungskreises nochmal zu gucken, beziehungsweise stecken mittendrin, die Führung aufzuteilen. Denn in einer agilen Organisation teilt sich auch die Führung auf. Das heißt, es ist nicht nur eine Person, die für alles zuständig ist, sondern es gibt mehrere Personen, die unterschiedliche Aspekte wahrnehmen, auch nach Kompetenzen ausgerichtet. Und genau das machen wir gerade. Das heißt, die unterscheiden in strategische Führung und menschliche Führung derzeit. Da kommen dann noch weitere Aspekte dazu. Der dritte Aspekt ist die fachliche Führung, das ist dann im Prinzip der Teamlead. Und das implementieren wir derzeit, dass wir schauen, also wir haben jetzt Personen ausgewählt, die aus diesem Führungskreis, die unterschiedliche Aspekte erfüllen von diesen strategischen und menschlichen Perspektiven der Führung. Und da gehen wir jetzt von den Coaches begleitet aktiv rein in die Teams und setzen das um. Tatsächlich, dass im Prinzip in den Teams jetzt eine menschliche Führung drin ist, die dann auch One-on-Ones macht, und eine strategische Führung, die dann eher, sagt ja schon der Name, Themen aus der Organisation einkippt, Themen aus dem OKR-Prozess einkippt und so weiter und so fort.
Große Aufgabe, habe ich ganz viele Rückfragen. Gerade weil ihr so divers aufgestellte Teams habt. Ich mache mal ein Bild. Oder eine kurze Rückfrage. Gibt es ein Teamlead in einem Scrum-Team?
Nein.
Okay, das heißt, die Führungsverantwortung muss ja schon auf andere Rollen auch verteilt werden, also auf andere Personen verteilt werden. Wie schafft ihr denn so ein einheitliches Führungsbild? Beziehungsweise habt ihr das überhaupt ausgearbeitet? Also wenn ich jetzt auf irgendeine Person zugehe und frage so, was ist Führung bei euch? Könnten die das beantworten? Gäbe es da etwas, eine Confluence-Seite, die ich dann nachlesen könnte oder irgendein Dokument im Intranet, wo drin steht, das bedeutet Führung für uns?
Mhm. Tatsächlich gibt es da eine Confluence-Seite, die gewachsen ist und die wir tatsächlich diese Woche komplett veröffentlicht haben, nochmal mit dem neuen Führungsbild. Also es gab schon ein Führungsbild davor, das ist gewachsen über die letzten Jahre. Und jetzt haben wir tatsächlich, tada, diese Woche das neue Führungsbild mitgeteilt. Da ist alles dokumentiert, da kann sich jeder einlesen in diese eben geteilte Führung, wie das jetzt konkret umgesetzt wird und wie das konkret aussieht. Was auch die jeweiligen Arbeitsfelder sind dieser Führungskräfte, die sie dann auch übernehmen. Das heißt, im Prinzip könnte jeder diese Frage beantworten. In jedem Team, wie du schon gesagt hast, sieht das dann natürlich anders aus, weil sie so unterschiedlich aufgebaut sind.
Ja, wie kriegt ihr da so eine Einheitlichkeit hin? Also wie funktioniert das dann in der Praxis? Ich kenne das Problem auch von anderen Organisationen, dass es dann eben schwierig ist, gerade wenn man aus so einer klassischen Hierarchie herauskommt, was ihr jetzt schon eine Zeit lang hinter euch habt. Aber wen spricht man denn in einem Scrum-Team an? Und dann kommt ja häufig so bei einem Scrum-Team, ja, das Team spricht man eben an. Und bei dem anderen muss ich dann den Teamleader ansprechen. Und jemand anders macht dann vielleicht eher, das hast du schon eitel eben auch gesagt, dann gibt es halt dann vielleicht gar keinen Ansprechpartner, sondern dann ist es halt eher der Eitel-Prozess, den ich irgendwie durchlaufen muss, um irgendeine Anfrage in irgendeiner Form zu stellen. Also gibt es ja so dann ganz diverse Möglichkeiten auf einmal und auf einmal gibt es kein klares, einheitliches Bild, wie gerade teamübergreifende Zusammenarbeit zum Thema Führungsarbeit dann aussieht. Ist das so bei euch? Ist das ein Problem? Oder ist das Führungsverständnis so klar aufgesplittet, dass das sozusagen immer irgendwo in einem Team matcht und alle Leute damit auch zurechtkommen?
Es gibt da zwei verschiedene Aspekte. Also einmal ist die Richtung, wer kann von außen jemanden im Team ansprechen, ne? Und wer ist da der Vertreter, Vertreterin? Oder eben auch andersherum, ne? Wen kann das Team aus der Führung ansprechen? Dieser zweite Weg, der sollte eigentlich klar sein, also weil jedes Team eine Führungskraft hat, eine strategische und zukünftig auch eine menschliche. Andersherum ist es bei denjenigen Teams, wo wir feste TeamvertreterInnen festgelegt haben, ist es klar. Aber, da kommt das Aber, das ist noch nicht bei allen Teams der Fall. Also das heißt, die Teams, die einen Teamlead haben, da ist es klar. Auch die Teams, beispielsweise die Scrum-Teams, die eine Vertretung haben, die in entsprechende Runden reingehen, wo sie Informationen abholen, die am OKR-Prozess beteiligt sind, etc. pp. Das ist auch klar, wie man ansprechen kann. Bei denjenigen, wo das noch nicht festgelegt ist, ist es natürlich noch eine schwammige Box. Und genau daran arbeiten wir gerade auch. Wie kann man diese schwammige Box ein bisschen konkreter fassen?
Okay. Antwortet das. Ja, ich glaube schon. Es ist halt, also ich frage mich, wenn ich zuerst gesagt habe, drei Scrum-Teams zum Beispiel, drei Entwicklungsteams. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wir müssen uns mal strategisch überlegen, auf welcher technologischen Basis wir nächstes Jahr die Krankenkassenplattformen zum Beispiel entwickeln oder die nächste App entwickeln und so weiter. Und dann ist ja so die Frage, wen spricht man an? Wer geht dann in den Lead dann in dem Moment? Und wie kriege ich das dann sozusagen auf dieser etwas zentraleren Ebene, wenn ich dann 3, 4, 5, 6, 7 Teams vielleicht involvieren muss, dann auch rein, gerade wenn die Teams dann vielleicht auch gerade ein sehr unterschiedliches ja, Verständnis von Führung ist falsch, weil ihr habt hoffentlich alle das gleiche Verständnis, wie du gesagt hast, aber eine unterschiedliche Aufteilung der Führungsaufgaben haben. Vielleicht ist es in dem einen Team bei einer einen Person relativ viel, weil sie sagen, hey, Vollzeit, Führungskraft, die macht da relativ viel. Und im anderen Team, die haben vielleicht für sich entschieden, Aufgaben mehr aufzusplitten. Und dann fällt das plötzlich auf drei Personen auf. Wie handelt ihr sozusagen an solchen Stellen die Zusammenarbeit vom Führungsverständnis? Also, dass das sozusagen so ein etwas einheitlicheres Bild auch noch hinbekommt. Also, ich frage jetzt einfach mal so ganz bewusst, so also aus dieser Brille, alte Denke, ich komme da hin und jetzt will ich hier mit Leuten was abstimmen und dann will ich mich mit einer Person an den Tisch setzen und das auch gerne abstimmen können. In dem Modell, was ihr skizziert, kann es sein, dass es eben nicht mehr eine Person ist, sondern vielleicht eben, vielleicht auch mehrere Personen im Zweifel. Wie man da trotzdem diese Einheitlichkeit in der Struktur und auch in der Ausprägung der Dinge, die man dann auch tut, hinbekommt.
Soweit ich deine Frage verstanden habe, haben wir das Problem an der Stelle im Moment nicht, weil jedes, in dem Fall Scrum-Team, was du benannt hast, hat eine Person gewählt, die als Teamvertreter, Vertreterin fungiert. Die ist dann auch die Ansprechperson erstmal für die anderen Teams und für Anfragen von außen. Wo bei den Teams, wo das noch nicht so klar ist, da hapert es dann manchmal ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass wir durch den OKR-Prozess auch eine Teamstruktur angepasst haben und die, also Meetingstruktur, gibt es immer die Möglichkeit des Austauschs. Da ist immer ein Vertreter aus jedem Team drin in diesen OKR-Prozess-Meetings. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, einander aufeinander zuzugehen und das Ganze auch zu adressieren, wenn ich etwas zu adressieren habe.
Okay, das heißt, die Teams müssen per se auch viel mehr selbst koordinieren. Du hast schon gesagt, Selbstorganisation ist ein Thema. Das ist eigentlich der Beweis dafür, es funktioniert bei euch. Also die Teams machen sich selbstständig Gedanken, wen schicke ich da rein in den Termin, haben im Zweifel ein Teamlead gewählt oder eine Person gewählt, die diese Vertretungsaufgaben letztlich tun. Vielleicht rotieren die das auch durch etc. Aber die haben sozusagen ganz klar ein Commitment dazu und kriegen das sozusagen selbstgestemmt hin, richtig? Ich wollte gerade so ein bisschen darauf hinaus, also wo gibt es sozusagen Schwächen in diesem Modell und oder gibt es die überhaupt? Also funktioniert alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Das ist eine andere Frage, ja. Genau, also es ist ganz spannend, das gerade mit dir gemeinsam mal zu reflektieren, weil damit merke ich auch, wie weit unsere Teams oder wir als Teams eigentlich schon laufen und wie selbstständig eigentlich vieles schon auch funktioniert, das ganz, ganz viel Erkenntnis gerade. Ja, also tatsächlich, es war ein langer Weg dahin, also gerade dieser OKR-Prozess, den zu schärfen, da haben wir letztes Jahr wirklich die gesamte Einheit durch Höhen und Tiefen gezogen und manchmal auch sicherlich sehr damit genervt. Mit ständigen Veränderungen, keiner versteht mehr irgendwas, weil wir es selbst noch nicht verstanden haben, diejenigen, die es gebaut haben. Aber es scheint tatsächlich so, dass mittlerweile der grobe Rahmen da ist und der auch gelebt wird. Mhm. Und die Teams das soweit verinnerlicht und verstanden haben. Und klar gibt es noch Kleinigkeiten, woran man jetzt arbeiten kann und ruckeln muss, nachjustieren. Aber mittlerweile kommt auch Feedback aus den Teams. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass der Prozess läuft und dass die Teams, die drinne stecken, uns verstanden haben und wir gemeinsam dran arbeiten können. Das ist eigentlich ein sehr schöner Punkt, an dem wir sind.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, wenn Teams anfangen, selbstständig diese Prozesse zu durchdenken und Feedback zu geben, zu sagen, hey, an den Baustellen könnten wir nachbessern oder das könnten wir noch einbringen, den Aspekt. Das heißt, Teams interagieren mit der kompletten Organisation und machen nicht nur ihre operativen Aufgaben. Das ist ja letztlich zwei Themen, die ein Team machen kann. Das eine ist hoffnungsvoll, irgendwie am Wertstrom zu arbeiten und irgendwas Operatives für den Kunden zu tun, egal ob jetzt intern oder extern der Kunde sitzt. Und das zweite ist ja, aktiv an der Organisation mitzuarbeiten. Das kann man mal hinterfragen, wie viel Prozent soll so ein Team an der Organisation arbeiten, also strategische Arbeit tun, Organisationsarbeit tun. Kann man jetzt 80-20 aufteilen oder anders, hängt immer so vom Organisationsmodell ab. Umso selbstorganisierter man ist, umso höher ist tendenziell auch dieser Anteil natürlich, weil ansonsten Stillstand in der Organisation natürlich herrscht, weil es keine Menschen gibt, die an der Organisation, an der realen Zusammenarbeit dann arbeiten. Und von daher ist es immer ein gutes Zeichen, wenn Teams das tun und auch aktiv nutzen, nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie merken, dass es auch eine Veränderung herbeiführt. Mhm. Du hast jetzt ganz oft den OKR-Prozess auch schon angesprochen. Das ist ja jetzt sozusagen die nächste große Transformation. Jetzt habt ihr die eine abgeschlossen und seid in der nächsten drin. Das heißt, so vor einem Jahr habt ihr damit angefangen und auf dem Weg dahin oder über dem Weg habt ihr gesagt, habt ihr teilweise selber nicht so verstanden, was genau rauskommen soll und was wir machen. Ihr habt viel rumexperimentiert, klingt zumindest so, und immer wieder auch das Bild geschärft und nachgearbeitet insgesamt mit den Teams. bevor wir den OKR-Prozess uns angucken, vielleicht nochmal der Weg dieser Transformation. Was glaubst du, waren Entscheidungsfaktoren? Hätte es so einen Prozess vor 3 Jahren auch bei euch gegeben können? Also hätte der vor 3 Jahren auch funktioniert? Oder glaubst du, dass das Redesign, was ihr gemacht habt, ein entscheidender Aspekt war, dass das jetzt überhaupt ausgerollt werden konnte?
Tatsächlich Zweiteres, glaube ich. Denn man muss sagen, also Agilität ist jetzt nicht erst seit 3 Jahren in unserer Abteilung angekommen. Das gibt es schon länger. Da wurden aber einfach auch Dinge in der Vergangenheit gemacht, die vielleicht nicht ganz zielführend waren für unsere Einheit. Und die auch nicht für alle Teams unbedingt zielführend waren. Damit mit unserer jetzigen Bereichsleiterin, die eben auch Anwegs mitgebracht hat, Katja Dannecker, kam eben jetzt ein neues Modell und ein neuer Ansatz und neue Ideen. Und auch wirklich der Wille und der Need, einmal aufzuräumen und wirklich zu gucken, was ist denn da, welche Prozesse sind da und die auch zu dokumentieren. Daher glaube ich, dass wir diesen Weg gebraucht haben der letzten 3 Jahre, der sich so Stück für Stück aufgebaut hat, weil diejenigen, die am Weg gearbeitet haben, selber erstmal lernen mussten, wo stehen wir denn eigentlich, was sind denn eigentlich unsere Ziele und wie zahlen denn auch aus diesen verschiedenen Ecken, die da gearbeitet haben an der Organisation, wie finden die denn zusammen und wie ergänzt sich das denn gut? Und da haben wir auch erstmal, wenn ich wir sage, das sind das Team von Tech Agile, aber auch die Führungskräfte natürlich, die natürlich sehr viel an der Organisation gebaut haben, die sich auch neu aufgestellt hatten. Und das Team ist auch gewachsen. Aber auch einzelne Services, die da entstanden sind. Wie passen die zusammen und wie werden die mehr und mehr eine Einheit, die sich erstmal findet? Und das musste erstmal passieren als ersten Schritt. Ich würde sagen, das ist das, was vor 2, 3 Jahren stattgefunden hat, um das dann mit diesem gemeinsamen Verständnis in die Organisation einzubringen, beziehungsweise auch immer wieder diesen Touch mit der Organisation zu haben. Wo steht die denn jetzt? Was ist das Feedback aus der Organisation? Wie können wir das einarbeiten? Daher bin ich überzeugt, irgendwann kam da nämlich auch OKR-Prozess. Das ist ja, wie gesagt, auch noch nicht ganz so lange bei uns etabliert. Und ich glaube, das war einfach so eine Entwicklung, die sich so ganz gesund weiterentwickelt hat und auch noch weiterentwickeln wird. Und meine Frage zu beantworten, nee, vor 3 Jahren hätten wir das noch nicht so umsetzen können.
Was ich ein bisschen raushöre, ist, dass die Organisation in sich reifer ist, mit Veränderungen umzugehen. Und, weil ich versuche nochmal diesen Prozess kurz zu skizzieren. Ihr habt mit OKRs angefangen, mit dem Ziel, dass es uns weiterhilft, aber ihr noch nicht 100% wusstet, wie es umgesetzt wird, beziehungsweise was es nachher wirklich dann in der Organisation verändert. So klang es gerade so ein bisschen raus, dass ihr damit gestartet seid, als sinnvolles Instrument, aber es trotzdem selber erstmal lernen musstet. Und dass durch die Art und Weise, wie ihr jetzt interagiert, die Teams auch offen dafür waren und sozusagen sich direkt von Anfang an dieser Transformation angeschlossen haben. Und da stelle ich jetzt einfach mal kurz, und sozusagen Feedback gegeben haben auf diesem Weg, sodass ihr das, was ihr gestartet habt, auch gut machen konntet und immer wieder iterativ auch verbessern konntet. Ist das einer der entscheidenden Faktoren gewesen in der Transformation oder gab es andere?
Es gab natürlich viele Faktoren in der Transformation und ganz so rund, wie du es jetzt skizziert hast, lief es natürlich nicht. Genau, wir hatten viele, viele Lernschleifen und genau, es war klar, wir werden, irgendeinem gewissen Zeitpunkt war klar, wir werden ein Ziele-Management-System einführen, weil wir es aus strategischer Sicht brauchen, um eben auch unsere Einheit, die IT, an die anderen Einheiten gut anbinden zu können, dass wir effektiv und effizient in uns geschlossen arbeiten. Und wie du schon sagtest, wir haben auf dem Weg erstmal gelernt, was es eigentlich wirklich bedeutet, speziell für unsere Organisation. Also das heißt, wir haben, ich glaube, 5-mal die kompletten Meetingstrukturen umgeändert. Da muss natürlich die Organisation auch erstmal mitmachen. Ne? Also das haben wir ihnen wirklich auch viel zugemutet, muss man echt so sagen. Und das Feedback war nicht immer da. Nee, es gab auch viele Runden, wo wir als Team, die das so vorangetrieben haben, drin saßen und kein Feedback bekommen haben. Das ist natürlich ganz besonders schwierig, weil du denkst, puh, also irgendwas läuft hier gerade nicht ganz richtig oder nicht ganz rund, aber wir wissen nicht, was. Und da haben wir eben auf dem Weg ganz, ganz viel gelernt. Wir haben ja noch Lessons Learned eingeführt und so weiter, dass wir einfach das Feedback bekommen und gemeinsam anpassen können. Und somit konnte das Ganze dann gemeinsam wachsen, sodass wir jetzt, wie ich finde, an einem guten Punkt sind, wo die Feedback-Kultur in dem Sinne, dass eben Rückmeldungen kommen aus der Organisation, ganz gut etabliert ist.
Wie hält man die Energie in so einer Transformation dann hoch? Du hast gerade gesagt, da gab es auch mal ein Meeting, da gab es gar kein Feedback. Ist das dann auch so ein Zeichen, dass die Energie gerade in so einem Moment vielleicht mal raus ist oder dass Teams einfach keine Kapazitäten haben, sich jetzt gerade damit zu beschäftigen? Weil in der alten Welt musste so ein Team, als gesamtes Team, vielleicht eben nicht so viel Strategiearbeit machen, aber jetzt in der Selbstorganisation müssen sie sich ja plötzlich beteiligen. Und ihr kamt ja gerade aus einer großen Transformation und zack, dann direkt diese Mammutprobe, diese Transformation zu machen, die jetzt nicht in einem, zwei Monaten abgeschlossen ist, sondern dann eben auch mit so vielen Iterationsschleifen verbunden ist. Und wie du gesagt hast, es lief also auch nicht alles unbedingt perfekt. Ist das dann, also wie habt ihr das geschafft, diesen Energielevel dann auch hochzuhalten in allen Teams?
Ob wir das wirklich immer geschafft haben, dauerhaft, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es war ein Auf und Ab und es ist nach wie vor ein Auf und Ab. Ne? Und manchmal denken sich die Teams sicherlich auch, boah, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Könnt ihr sich mal in Ruhe lassen? Was ja auch verständlich ist. Wie du schon sagtest, man möchte ja eigentlich auch die Arbeit tun, die operative Arbeit tun. Und da muss man eben dann gucken, wie viel wiegt was. Aber wie geht man damit um, um die Energie hochzuhalten? Ich glaube, indem man einfach immer weiter dran schraubt, dass man guckt, okay, was lief denn jetzt nicht so gut? Vielleicht auch nochmal in Gespräche geht und gezielt Personen anspricht oder Runden anspricht, wo man sich vorstellen kann, dass da was zurückkommt und entsprechend Maßnahmen ergreift, die das Ganze weitertreiben können und sich natürlich auch gegenseitig ein bisschen unterstützt und den Rücken stärkt.
Ja, das ist jetzt, ich skizziere mal gerade so eine Welt, die jetzt nicht so untypisch ist. Also große Auslastungen, Teams sind ständig überlastet, ständig viele Aufträge, die Welt ist so kompliziert, ständig passiert irgendetwas. Und dann muss ich diese ganze Strategiearbeit plötzlich noch, diese ganze Selbstorganisation, ich betreibe mal jetzt ein bisschen, plötzlich tun. Und dann kommen da ständig Leute an mit OKR und das und jenes. Und jetzt soll ich hier ständig dabei bleiben. Ja, okay, mache ich mal. Aber nach 3 Monaten sind wir immer noch nicht fertig. Und nach 4 Monaten sind wir auch noch nicht fertig. Und jetzt kommt die Rebecca und dreht die 5. Schleife mit mir und sagt mir so, sie arbeitet alles Feedback von mir ein. Aber ich denke mir so, ich habe doch gar keine Zeit im Alltag. Ich habe doch hier 100 Anfragen vom Kunden. Das ist doch jetzt viel wichtiger, als an der Strategie zu arbeiten. Ich weiß, hartes Bild, eine Realität bei vielen Kunden, aber gang und gäbe, dass man diese Strategiearbeit teilweise gar nicht tun kann, weil die täglichen Aufgaben einen erdrücken, weil zu viel auf dem Tisch liegt, weil man unterbesetzt ist etc. und eigentlich andere Dinge tun muss. Wie habt ihr, das ist jetzt auch nichts, wo ich als Coach ankommen kann, sagen, ja okay, lass uns mal drüber sprechen, welche der 100 Aufgaben wir jetzt einfach mal wegnehmen, welche Aufträge wir jetzt einfach mal ablehnen in irgendeiner Form, sondern das sind reale Probleme. Hattet ihr das auch? Seid ihr auch damit konfrontiert worden?
Mhm. Das ist dann eher so auf der Teambegleitungsebene tatsächlich. Oder eben, was man bei den Leads und TeamvertreterInnen ganz, ganz doll raushört, die ja dann vieles von diesem strategischen Übernehmen fürs Team. Und da muss man natürlich dann genau hingucken, ne, und schauen. Also jetzt nehmen wir mal so ein Team, das sagt, es gibt so viel Strategisches, wir wollen doch eigentlich nur unsere Arbeit machen. Ne? Das ist ja diese Aussage dann, die auch irgendwo berechtigt ist. Dass man dann eben wirklich mal guckt, was ist denn eigentlich Strategie? Welche Arbeitsanteile sind Strategie und welche sind denn Daily Business, die ihr zu wuppen habt? Und dann mal zu schauen, wie viele Kapazitäten sind denn auch im Team da? Auch zu gucken, wer hat denn Lust auf was? Ne? Oder ist das Verständnis überhaupt bei allen gleich von dem Strategischen auch? Weil manche, wenn man jetzt im Prozess nicht so beteiligt ist, weil eine Person eben abgestellt ist, die das abgestellt hört sich negativ an, aber die Brücke zwischen Team und Organisation darstellt und man vielleicht selbst gar nicht so drin ist in dem Thema, dann kommt es dann vielleicht auch größer vor, als es ist. Und der eigene Anteil ist vielleicht auch kleiner. Ne? Also da gibt es ganz viele Aspekte. Da gehen wir dann halt in eine Retro oder in einen Workshop und arbeiten das aus und gucken, wo die Schmerzpunkte wirklich liegen und wie wir es verändern können. Und dann eben auch nach Kompetenzen ausrichten. Wer möchte denn auch sich wohin mehr orientieren und entwickeln?
Das heißt aber, ihr habt euch die Fälle explizit angeguckt und habt diese Care-Arbeit in dem Team auch explizit gemacht mit dem Team und habt denen Hilfe angeboten, damit eben die ganze Organisation in diesem Modus auch drin bleiben kann. Richtig?
Genau, da stecken wir gerade so mittendrin, das zu tun, ja. Was bei jedem Team ganz anders ist. Also ich habe auch nicht in alle Teams Einblicke, aber bei den Teams, in denen ich bin, da passiert das gerade so, genau.
Nee, ist ja schön. Ist ja auch das Zeug vom Reifegrad der Organisation, auch wenn man da drauf guckt, draufblickt und auch schaut und sagt halt so, ja, dann macht das eine Team halt und wir setzen im Hintergrund mal um und dann sollen die das am Ende halt einfach umsetzen, was wir hier designen, sondern dass ihr gemeinschaftlich da auch drauf guckt und schaut, okay, was können wir als Organisation tun, damit sich in der Gesamtsituation dann auch was verbessert. Mhm. Dann lass uns mal über den OKR-Prozess selbst reden. Vielleicht nochmal die Frage vorneweg. Warum genau habt ihr euch für das Thema OKR entschieden?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir, glaube ich, gar nicht so beantworten. Ich glaube, das waberte immer schon so im Orbit herum, das Thema OKR. Also, dass es einen Zielemanagementprozess benötigt, war klar. Und da war es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass OKR eigentlich ganz gut geeignet ist. Also da hatte ich nichts mit zu tun mit der Entscheidung. Deshalb kann ich es gar nicht entscheiden, beantworten.
Okay. Gib einfach mal davon aus, es ist eine coole Methode und genau. Die passt ja auch zum Thema Agilität auch sehr, sehr gut rein. Oder vielleicht kannst du den Prozess, wo ihr jetzt gerade steht mit dem Thema OKR, also die Reise haben wir ja gerade so ein bisschen gehört, das müssen wir vielleicht jetzt nicht nochmal haarklein auseinandernehmen, aber jetzt, wo ihr jetzt steht, wie sieht der Prozess jetzt gerade für die Teams aus? Was trackt ihr denn überhaupt mit dem Thema OKR?
Im Moment ist es so, dass die OKRs und die KRs noch von den Führungskräften vorgegeben und geschrieben werden. Die leiten sich aus der Unternehmensstrategie ab, die wiederum leitet sich, daraus wird wiederum die Bereichsstrategie abgeleitet und daraus werden dann unsere OKRs gespeist. Das heißt, unsere Bereichsleiterin macht das mit den anderen Führungskräften, dass sie die gemeinsam schreiben und ableiten und das sind dann unterschiedliche Aspekte, die eben auch in unserer Strategie verankert sind. Und jeder OKR-Sprint, der bei uns 3 Monate geht, hat so ein bisschen einen anderen Fokus. Also manche OKR-Sprints haben mehr einen strategischen Fokus, dass das eben gerade ansteht. Andere haben dann mehr einen operativen Fokus, wo dann die operativen Teams mehr angespielt sind. Jetzt im aktuellen Fokus beispielsweise, aktuellen Sprint, haben wir aus dem agilen Team gar kein Stake dran beispielsweise. Wir sind gerade in keines der Ziele verankert. Wir haben andere Themen zu tun, die ist aber gerade nicht aus dem OKR-Prozess rauspurzeln. Das heißt, an diesem Punkt stehen wir. Die OKRs werden noch vorgegeben. Ich sage noch, weil eigentlich, also zumindest KRs, die Key Results können ja auch von den Teams irgendwann selber geschrieben werden. Ist, glaube ich, noch ein Weg dorthin, wenn das umgesetzt werden soll.
Ich habe auch direkt eine Rückfrage. Ja. Du hast gesagt, die OKRs leiten sich aus den strategischen Zielen sozusagen ab, die ihr habt. Das heißt, und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt gerade gar keine OKRs im Team, weil es sozusagen gerade nicht passt. Da jetzt die Rückfrage, wie kann das sein? Also müsste nicht jedes Team eigentlich an einem strategischen Ziel theoretisch arbeiten? Frage.
Kommt der natürlich ein bisschen auf die Ausrichtung an.
Ne? Deswegen frage ich gerade, ja.
Also manche Teams sind ja doll strategisch ausgerichtet, die irgendwie übergreifend arbeiten. Andere haben ja wirklich so ihr operatives Daily Business zu tun. Das sind ja ganz unterschiedliche Aufgabenfelder, die da sind.
Das heißt, Thema Strategie ist alles Change the Business sozusagen. Also alles, was neu ist oder eine Veränderung ist. Und das Daily Business, also Run the Business, ist alles, was sozusagen auch nicht über das Thema OKR dann getrackt wird und auch nicht in den strategischen Zielen wiederfindbar ist. Schüttelst du gleich den Kopf?
Genau. Nee, so trennen kann man das nicht. Ich sage nur, der Fokus der Sprints immer ein bisschen unterschiedlich ist. Und dass manchmal gewisse Teile ganz außen, nicht ganz außen vor, aber ein Fokus auf was Konkretem liegen muss, weil es da gerade brennt beispielsweise. Okay. Und dann sind manche Teams vielleicht auch nicht so aktiv oder involviert zu diesen Themen. Also das sieht man ja, wir lernen gerade selber noch diesen OKR-Prozess noch mehr zu schärfen und zu gucken, was zahlt denn worauf ein und woher nehmen wir auch die Themen, weil jedes Team macht ja auch neben dem OKR-Prozess noch andere Dinge, die sich in ihrem Backlog finden. Wie ist das? Und die auch in anderen Runden, aus anderen Runden reinputzen, aus anderen Prozessen, die da rumwandern. Das heißt, ist noch ein Work in Progress, das noch schärfer zu machen, aber sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
Ich versuche das mal zu übersetzen. Dadurch, dass ihr auf das Thema Selbstorganisation umgestellt habt, muss die Organisationen ja auch gemeinschaftlich planen für die Dinge, die ihr verändern wollt. Und das ist ja letztlich dann auch die Themen, über die du gerade gesprochen hast. Also alles, was sozusagen in der Strategiearbeit in irgendeiner Form stattfindet, was gerade wichtig ist, vielleicht sich auch verändert, weil es Change-Themen sind oder Transformationsthemen sind. Und wenn ihr diese Vorhaben startet, muss natürlich nicht jeder in der Organisation dran beteiligt sein. Das kann dann je nach Team, Aufgabengebiet unterschiedliche Leute sein. Und damit das nicht einfach nur irgendwie an der Wand steht und man sich denkt, hey, schön, dass wir uns das eine Ziel irgendwie vorgenommen haben oder diese Vision haben, dafür habt ihr den OKR-Prozess, um das dann auch zu tracken und auch einen Fokus reinzubringen und daran zu arbeiten. Und deswegen sind die OKRs natürlich nicht nur 100% Abdeckung der Organisation, sondern immer nur der Themen, die ihr gerade adressiert. Dann auch in der Organisation. Und wenn ihr sagt, hey, Quartal 3 ist Fokus, weiß ich nicht, rein fiktiv, neue Webseite bauen und neues Customer Portal zu bauen, klar, dann sind natürlich irgendwie nicht alle Teams daran involviert und dann kann man das über die OKRs dann auch sauber tracken mit dem Fokus, dass die Teams an den richtigen Themen arbeiten und wir nicht das große Ganze auf einmal uns vornehmen und dann verzetteln, sondern dass ihr es dann auch runterbrecht auf 3 Monate, so aller Sprintplanung im Scrum, wo ich sage, hey, in den 3 Monaten nehme ich mir folgende Objectives vor und da hängen folgende Key Results dran an die Teams und wir schauen, welche Teams daran partizipieren, damit es einen Fokus für diese Teams auch gibt. Ist das das richtige Bild, was ich skizziere?
Ja, das kommt dem schon ganz nahe, ja, doch.
Gibt es dann auch verschiedene Objectives, also auch als Hierarchiestufe? Also gibt es dann ein Objective auf der Unternehmensebene? Und Key Results natürlich dazu. Und gibt es das Ganze dann auch nochmal auf der Teamebene runtergebrochen? Oder versucht ihr das dann eigentlich auch schon ein OKR immer 1:1 auch mit einem Team zu mappen?
Also die OKRs oder überhaupt OKR nutzen wir nur bei uns in der IT. Also das heißt, es ist wirklich, vielleicht im Rahmen zu haben nochmal, wir sind um die 80 Personen, die in der IT arbeiten. Das heißt, die ganze, in dem Fall diese Organisation, diese Einheit, die IT-Einheit arbeitet an diesen Objectives, genau. Es ist aber so runtergebrochen, es gibt ein Objective, darunter sind dann die Key Results, die von den Führungskräften formuliert werden. Und darunter sind dann Maßnahmen, die Teams formulieren und die auf die Key Results einzahlen.
Das sind dann die kleinen Mini-Projekte sozusagen, die Tasks, die dann eingeplant werden im Sprint später.
Ganz genau, woran die Teams dann aktiv arbeiten.
Okay, also schon eher ein 1:1-Mapping dann auch. Mhm,
genau.
Okay, ja, großer Prozess, viele Themen, die ihr vorantreibt und man merkt auf jeden Fall, wie viele Gedanken ihr euch macht und wie viel auch dann gereviewt wird und es wirkt zumindest von außen, von dem, was du erzählst, dass die Organisation wirklich so eine Veränderung angestoßen hat und einen anderen Reifegrad bekommen hat, eine ganz andere Haltung eingenommen hat zu Dingen, die sie verändern. Und natürlich kann auf diesem Weg nicht alles immer funktionieren, das Energielevel immer bei 100% sein und jedes Team immer voll dabei sein und alles immer irgendwie total glatt laufen. Aber es ist interessant, weil ihr zeigt, dass man so eine Veränderung auch nachhaltig leben kann mit vielen Dingen, die sich dann positiv hinten raus auswirken und trotzdem kein einheitliches Organisationsmodell braucht im Sinne von, dass jetzt jeder nach Scrum arbeitet, jeder nach dem Modell arbeitet oder dass jedes Team auch die gleichen Art Rollen in der Führung dann hat, sondern dass man eher sagt, man mappt ein allgemeines Führungsverständnis oben drüber und sagt halt so, hey, ihr als Team, jetzt überlegt mal, wie ihr daran partizipieren könnt. Und im Zweifel ist es in dem Scrum-Team eben der oder die gewählte Vertreterin dann am Ende des Tages, die dann halt das Team nach außen vertritt und sowas dann auch vorantreiben kann, was dann jetzt vielleicht in einem anderen Team ganz anders dann aussieht oder vielleicht eher verteilt wird oder keine Ahnung, vielleicht teilen sich das auch 2 Leute 50-50 dann irgendwie auf. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das so eine gewisse Flexibilität auch offen lässt und jedes Team so seinen persönlichen Weg dann auch finden kann. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Glück, dass ihr das vorantreibt. Ich hätte noch so ein paar Abschlussfragen in diese Richtung. Mhm. Wenn du jetzt alles verändern dürftest, stell mir mal uns die Welt vor, du hast, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Geldgrenzen, keine Ressourcengrenzen, du darfst alles in der Organisation verändern. Jetzt habt ihr das Thema OKRs abgeschlossen, jetzt ist es auch implementiert und reift vor sich hin. Was würdest du als nächstes in der Organisation schnappen und verändern?
Wow, das ist eine sehr, sehr große Frage. Alles ist möglich. Ich glaube, ich würde das Thema einfach groß machen wollen. Also wirklich in der gesamten Organisation einbringen, weil ich glaube, es ist einfach ein cooles Tool, das wirklich gut ineinander greift. Du sprichst jetzt schon von innerhalb der Organisation, ne? Also jetzt nicht.
Ja, ja, klar. Ja. Also klar, du kannst jetzt auch gerne deine neue Organisation ausdenken, aber nein, innerhalb deiner Organisation.
Ja, ich glaube, es dadurch, dass wir es jetzt für uns gelernt haben oder einigermaßen gelernt haben, dass und wie es funktioniert und wie auch Führung damit zusammenhängt, und dass es mit einer gewissen Herangehensweise, auch mentalen Herangehensweise, wirklich gut laufen kann, könnte man das wirklich groß denken. Und wenn ich jetzt auf uns blicke als IT-Einheit, dann würde ich einfach noch ganz viel reinbuttern in die Menschen, dass sie richtig Bock haben zu arbeiten und einfach so richtig Lust bekommen, noch mehr Lust bekommen, miteinander zu arbeiten. Ach, vielleicht sogar mal so Team-Events auf, weiß der Kuckuck, wo irgendwo in im Warmen auf einem schönen Strand oder einem schönen See oder sowas machen. Das wären, glaube ich, so Dinge, die ich, wenn alles möglich wäre, einfach mal machen würde.
Sehr schön. Also mehr Enablement, mehr Teamzusammenhalt stärken, vielleicht mal eine Vacation machen. Ja. Genau. Also alles, was gerade Richtung moderne Arbeitsweisen auch natürlich auch mit reingeht.
Genau.
Ja, Rebecca, vielen Dank für das Bild. Du zeigst auf jeden Fall, wie eine nachhaltige Veränderung funktionieren kann. Dass es natürlich aber auch kein leichter Weg ist. Du hast zwischendurch, wir haben es teilweise so ein bisschen salopp natürlich auch gesagt, wie schön einfach diese Welt skizziert jetzt werden kann. Aber auf dem Weg habt ihr natürlich sehr, sehr viele Schritte gemacht und das hat nicht alles lief immer perfekt. Das muss man sich vor Augen halten. Aber man sieht, was dabei rauskommen kann und warum es sich lohnt, dann auch zu überlegen, wie man in Zukunft gerne sein möchte und was mir vor allem hilft. Und dass man es nicht so komplett starr denken muss, sondern dass es auch durchaus geht, wenn Teams unterschiedlich arbeiten, solange man ein gemeinsames Verständnis hat, wo man letztlich hin möchte und was die komplette Organisation braucht. Und hier an der Stelle sieht man, Organisationen lassen sich verändern und Selbstorganisation kann gelebt werden und kann funktionieren, auch um weitere Themen dann voranzutreiben. Das zeigt im Endeffekt jetzt mit dem Thema OKR, dass es funktionieren kann, auch wenn es natürlich Hürden hat auf dem Weg dahin. Rebecca, vielen Dank, dass du diese tollen Einblicke mit uns geteilt hast. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal wieder. Vielleicht hast du dann das Mandat, alles in der Organisation zu verändern. Dann mal gucken, ob du dir wirklich das Thema OKR und Vacations rausgepickt hast. Vielleicht auch was anderes. Aber ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall im Austausch bleiben und schauen, wie es in einem Jahr dann bei euch aussieht und woran ihr dann wirklich arbeitet und ja, wie die Organisation damit zurechtgekommen ist und wie ihr da weiter wächst und euch stärkt. Falls ihr da draußen auch gerade in so einer Transformation seid oder Feedback dazu habt und sagt so, ah, das, was die Rebecca erzählt, das ging viel zu einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ja, haben wir auch gerade so gemacht, haben wir die gleichen Erfahrungen gesammelt, funktioniert bei uns genauso perfekt, dann schreibt es doch einfach mal der Rebecca und mir. Ihr könnt uns gerne direkt anschreiben, einfach auf LinkedIn, wir verlinken unsere Profile natürlich unten in den Shownotes. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet, an modernwork@seibert.group, an einen von uns beiden. Natürlich auch gerne mit einer konkreten Frage und ich verspreche euch, wir werden euch, werde euch auf jeden Fall zurückrufen und da können wir gerne mal in den Austausch gehen und schauen, okay, wo hakt es denn? Was können wir machen? Vielleicht können wir auch mal einen digitalen Kaffee zu trinken. Oder ihr kommt einfach gerne mal hier zu Seibert vorbei und wir sprechen mal darüber. Oder falls ihr in Berlin seid, dann sprecht doch die Rebecca sehr, sehr gerne mal an. Weil Austausch hilft, man muss sich mit anderen Leuten austauschen, um solche Dinge am Ende des Tages auch zu lernen. Rebecca hat es auch zwischendurch gesagt, man kann nicht alles selber wissen. Da gab es Leute, die Dinge mitgebracht haben und man musste sich gemeinsam hinsetzen. Haben wir irgendwas Entscheidendes noch vergessen, was wir mitteilen sollten?
Ich glaube, du hast ein richtig schönes Wrap-up gerade nochmal gemacht. Vielen lieben Dank.
Okay, dann lassen wir es so stehen. Dann vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Schreibt mir auch das sehr, sehr gerne. Ich würde mich noch über eine Sternebewertung freuen auf der Plattform eurer Wahl, falls ihr uns jetzt gerade auf YouTube gesehen habt oder auf Spotify oder Apple Podcast gehört habt. Weil das ist der Lohn für uns beide, für die Arbeit, die wir hier gerade hatten. Dankeschön und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.